Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM 102,6 MHz. Heute mit Autor Max Leonhardt. Der hat sein neues Buch Bielers Dilemma herausgebracht und damit einen Skandal aufgegriffen, den des Ärztepfuschs. Er wird auch hier in Ulm lesen, doch das und vieles mehr jetzt in der Plattform. Moderiert wird die Sendung von Dominik Köstler. Dann erstmal, hallo Max, du warst selber Oberarzt der Herzchirurgie hier in Ulm, das unter dem damaligen Skandalprofessor Hannekum. Aber bevor wir zu dem ganzen Thema erstmal kommen, wie sieht denn dein Werdegang aus und dein langsames Heraufarbeiten?
Also ich bin in Bozen, Südtirol geboren worden, vor langer, langer Zeit. Und habe mich eigentlich als Kind schon künstlerisch betätigt, bin mehr oder minder mit Papier und Bleistift aufgewachsen. Habe gezeichnet, in der Volksschule schon einen kleinen Preis, einen zweiten Preis in einem italienweiten Wettbewerb gewonnen für Kinderzeichnungen. Habe mich eigentlich auch mit Literatur beschäftigt, also schon mit 12 Jahren einen Indianerroman geschrieben, mit 14 noch einen weiteren. Beide sind unvollendet geblieben. Habe Gedichte geschrieben im Stil von Rilke und Kurzgeschichten und habe in einem mit 14 Lebensjahr bei der Berufsberatung empfohlen bekommen, eine künstlerische Ausbildung zu beginnen, was ich dann auch getan habe. Habe dann mit Abschluss der künstlerischen Ausbildung eigentlich vorgehabt, Literatur zu studieren und Philosophie, habe das auch begonnen und dann sehr schnell wieder abgebrochen. Und zwar deswegen, weil ich in der Philosophie mehr oder minder bemerkt habe, dass meine Fragen nicht beantwortet wurden. Ich sah das nicht und las damals ein Buch, und zwar die Rückseite des Spiegels von Konrad Lorenz. Das hat mir einen großen Eindruck gemacht. Und damit da habe ich gefragt, was hat der Mann studiert? Medizin. Und dann dachte ich mir, das könnte eigentlich Informationen bringen über das Wesen des Menschen an sich. Ich habe das dann studiert und auch abgeschlossen, mein Studium, und wurde dann wieder Künstler. Nach 2 Jahren, nachdem ich also wieder Künstler war, konnte ich einfach nicht davon leben, wie alle meine Kommilitonen auch. Und jeder hatte halt so einen Nebenjob. Die meisten fuhren Taxi oder trugen Koffer irgendwo am Flughafen. Und ich hatte irgendwie einen Beruf erlernt, war Mediziner. Ich habe einen Beruf gesucht, in dem man wenig mit Medizin und relativ viel mit manueller Geschicklichkeit zu tun hat, und stieß dabei auf die Herzchirurgie. Herzchirurgie ist eine Sache, die ist relativ einfach. Manuelle Geschicklichkeit ist gefragt. Das Herz ist ein einfaches Organ. 3 Gefäße, 4 Klappen, davon sind nur gerade mal 3 zu ersetzen. Ein großes Gefäß, die Hauptschlagader, mehr ist da eigentlich nicht zu machen. Das muss man können, aber von Medizin muss man eigentlich nicht relativ wenig verstehen. Das war genau das Fachgebiet für mich. Geschickt war ich, und das war das, was ich eigentlich machen wollte. Und letztendlich habe ich da eine unglaublich schnelle Karriere gemacht. Innerhalb von 3 Jahren habe ich ein bisschen Geld zur Seite gebracht und wollte eigentlich wieder in die Kunst zurück. Und dann wurde ich gefragt, ob ich erster Oberarzt in Ulm werden will. Und das war ein Angebot, das ich nicht abschlagen konnte. Das nahm ich dann an und blieb noch einmal 6 Jahre in der Herzchirurgie in Ulm, was eine sehr schöne Zeit war, weil Ulm ist ja recht schön. Aber dann wollte ich raus und wieder zurück in die Kunst, weil ich jahrelang in der Zeit auch ein Atelier in Dornstadt hatte, wo ich also mich mit Malerei und Bildhauerei beschäftigt habe und das die Herzchirurgie mehr oder minder nebenher gemacht.
Das heißt, dass gerade so dein Herz, das hat dann doch eher so für die Kunst und allgemein für das kreative Schaffen dann geschlagen?
Ausschließlich an sich, ja. Die Herzchirurgie war ein sehr lukrativer Job. macht ja auch Spaß, weil es natürlich immer lustig ist, wenn man irgendetwas manuell machen kann und das auch gelingt. Da ist der Erfolg das, was Spaß macht, aber eben auch nur für einige Zeit. Kunst macht im Grunde genommen ein Leben lang Spaß. Das andere war ein Nebenjob.
Das war halt mal so kurz nebenher, mal kurz machen. Dann gerade, du hast gesagt am Anfang, du hast schon ein paar Kurzgeschichten geschrieben und allgemein für Schreiben, aber dann kam ja doch relativ schnell die Kunst. Wann kam dann der Entschluss, ich schreibe jetzt ein Buch?
Ich habe dieses Thema Recht und Gerechtigkeit, um das es jetzt in diesem Buch geht, über viele Jahre mit mir herumgetragen. Es ist ein sehr schweres Thema, mit dem man sich lange beschäftigen kann. Und letztendlich habe ich bemerkt, dass es einen unglaublich guten Stoff für einen Roman abgibt. Ich wurde schon vor 20 Jahren vom Spiegel Verlag gefragt, ob ich ein Sachbuch, ein Skandalbuch darüber schreiben soll. Und man stellte mir schon einen Ghostwriter zur Verfügung und wollte das unbedingt. Und ich habe das damals abgelehnt. Ich wollte eigentlich als Künstler arbeiten. Und wenn ich dieses Thema aufgreife, dann als ein Kunstobjekt mit einem Roman, der auch tatsächlich eine gewisse Qualität hat und nicht irgendein Skandalbuch, das mir nicht wirklich liegt.
Und steht dann auch schon jetzt nach dem ersten wirklichen Buch, das du geschrieben hast, da auch schon wieder was Neues an? Hast du da jetzt sozusagen auch Feuer gefangen, da jetzt dafür für Romane schreiben und damit auch sehr kritische Themen darin aufzufangen?
Ich habe damals, als ich 19 war, den Beruf des Schriftstellers nicht angenommen, weil ich Angst hatte, nicht genügend mitzuteilen zu haben. Das hat sich mit den Jahren inzwischen ein wenig geändert. Heute habe ich genügend Themen, weil ich auf der Welt relativ viel gesehen habe. Und entsprechend glaube ich, noch einige Bücher schreiben zu können, soweit die Zeit also reicht. Weil es werden möglicherweise noch 4 bis 5 ernsthafte Stoffe, die ich verarbeiten könnte.
Und gibt es auch sonst noch irgendwas, wo du dich ausprobieren möchtest? Gerade als Autor, dann als in der Herzchirurgie Künstler, gibt es da noch irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre noch unbedingt was für mich?
Ich glaube, ich habe jetzt 3 Berufe hinter mir. Ich glaube, mehr schaffe ich einfach nicht mehr. Also ich habe in der bildenden Kunst mit Silikonmalerei ein ganz neues Metier eröffnet, mit Außengemälden, die also weltweit die einzigen sind. Und jetzt mit einem Buch, ich glaube, ich habe alles geschafft, was ich schaffen kann. Mehr schaffe ich einfach nicht.
Also da sind wir dann schon mal gut gefestigt.
Ich glaube ja.
Dann würde ich sagen, bevor wir zum Thema Ärztepfusch kommen, so viel schon mal vorweg, darum geht es nämlich in dem Buch unter anderem, würde ich sagen, wir hören erstmal Musik und fangen an mit Mountain at My Gates. Die Plattform auf Radio Free FM, heute mit Max Leonhardt, dem, ich sag's mal in Anführungsstrichen, dem Skandalautor, jetzt gerade zu Gast am Mikrofon, Dominik Köstler. Und wir haben gerade ein bisschen über den Werdegang gesprochen, über die Geschichte, was Max alles getan hat. Und jetzt gehen wir auch schon ins Thema hinein, wovon auch das Buch handelt, und zwar Ärztepfusch. Was kann man sich denn da jetzt mal im Groben drunter vorstellen?
Also der Hintergrund der Geschichte ist im Grunde genommen, dass die Medizin und die Justiz eine Absprache getroffen haben, und zwar eine Absprache, dass sie sich gegenseitig nicht belasten werden. Also die Ärzte können damit rechnen, dass sie von der Justiz immer beschützt werden. Dadurch wird im Grunde genommen jeden Patienten, der einem Kunstfehler zum Opfer gefallen ist, systematisch das Recht abgesprochen. Und das sind relativ viele. Es gibt immer wieder mal Kunstfehler in der Medizin. Das ist auch gar nicht besonders auffällig, denn es gibt natürlich immer sehr viele gute Ärzte und zwischendurch mal einen, der es eben weniger gut kann. Und dann passiert irgendein Fehler. Und die Patienten, die dem anheimgefallen sind, müssten an sich nach Rechtswegen auch einen Ausgleich oder zumindest einen Trost erfahren, die Anerkennung ihres Leids, das sie erfahren haben. nachdem es doch relativ viele sind. Man spricht von etwa 19.000 Toten im Jahr und auch relativ vielen Verletzten, ist es ein Problem, das durchaus ernst genommen werden muss. Dabei ist der Kunstfehler, wie schon vorher gesagt, nicht das wirklich grundsätzliche Problem. Denn Fehler können immer irgendwo passieren. Das ist kein besonderer Vorzug in der Medizin. Nur, dass in der Medizin eben Fehler schlimmere Folgen haben können als in anderen Bereichen. Wenn Sie einem unfähigen Juristen begegnen, dann verlieren Sie Ihren Prozess. Wenn Sie einem unfähigen Finanzberater begegnen, dann Ihr Geld und bei einem unfähigen Arzt Ihr Leben oder Ihre Gesundheit. Das ist alles, was Ihnen passieren wird. Und an sich wäre das kein gesellschaftspolitisches Problem. Das wäre nur ein persönliches. Das gesellschaftliche Problem entsteht dann, wenn die Gesellschaft in Form von Justiz und anderen gesellschaftlichen Institutionen diese Dinge toleriert und nicht eingreift. Das ist das große Problem.
Gerade eben kam das Wort Kunstfehler. Was kann man sich da darunter vorstellen?
Na, es gibt einfach eine ärztliche Kunst. Und die hat gewisse Leitfäden. Gewisse Dinge dürfen im Grunde genommen nicht passieren. Da weiß man auch, was ein Kunstfehler ist. Da gibt es ganz klare Regeln. Und wenn trotzdem einmal irgendetwas passiert, was grob gegen diese Regeln verstößt, dann spricht man einfach von einem Kunstfehler. Und das ist eigentlich erst dann der Fall, wenn es fahrlässig geschieht, ne?
Ja, ich kenne jetzt zum Beispiel auch den Begriff Pfusch, vor allem durch Pfusch am Bau, ja, dass da irgendwie da mal was falsch gemacht wird oder eben unzureichend. Und wie sieht es dann in der Medizin aus? Wie wird da gepfuscht?
In vielfältiger Weise wird gepfuscht. Es kann sein, dass jemand irgendwie alkoholisiert ist, der operiert. Das kommt leider auch manchmal vor. Dass Leute schwer übermüdet sind, weil es organisatorische Fehler gibt. Auch das ist manchmal der Fall. Jemand operiert die ganze Nacht durch und hat dann am nächsten Tag den nächsten Patienten am Tisch liegen und ist einfach übermüdet, macht Fehler, weil man weiß, dass das ein Problem ist. Und dann ist er nicht mehr selbst schuldig, sondern letztendlich ist es ein Organisationsfehler, der ebenfalls geahndet werden muss. Denn ahnden muss man alle diese Dinge, die einfach von der organisatorischen Seite oder von der persönlichen Seite wirklich fehlerhaft verlaufen, die man auch weiß, wo man weiß, wo die Fehler liegen. Denn ein zufälliger Fehler ist noch kein Problem. Fehler können immer irgendwo passieren. Eine Kleinigkeit ist nicht das Problem. Das kann man meistens beheben.
Kann es auch daran liegen, dass einfach der Druck, vor allem kann nämlich das Schlagwort Übermüdung, dass einfach der Druck auch auf die Ärzte einfach zu stark ist?
Das Problem ist, dass die Ärzte im Grunde genommen genau wissen, dass ihnen grundsätzlich nichts passieren kann. Das ist eigentlich das große Problem. Denn da passieren Flüchtigkeitsfehler und Aufmerksamkeitsfehler. Das ist das große Problem.
Das heißt, das kann sich deshalb eben durchsetzen durch diese Absprachen dann auch im Hintergrund mit der Justiz.
Klar, im Hinterkopf hat jeder Arzt im Grunde genommen das Bewusstsein, dass er immer geschützt ist.
Und wie kann sich, also das ist für mich ziemlich schwer zu verstehen, weil wie kann sich sowas über jetzt auch schon längeren Zeitraum durchsetzen?
Das ist dadurch entstanden, dass man primär mal den Arzt herausnehmen wollte beschützen wollte vor den Klagen, wie sie in Amerika stattfinden, wo also sich Juristen darauf spezialisiert haben, jeden Arzt zu verklagen, wenn der Patient in irgendeiner Weise eine kleine Klage vorbringen könnte, ne? Und mit dem Motto, man möchte gerne amerikanische Verhältnisse verhindern, hat man alle juristischen Querelen einfach nach hinten geschoben und abgeschmettert. Das ist aber weit über das Ziel hinausgeschossen, ne? Denn niemand will natürlich die Freiheit des Arztes behindern. Das will ja niemand. Es ist nur die Frage, ab wann muss die Gesellschaft wirklich eingreifen?
Dass dann einfach das Vorwissen des Arztes da dann einfach schon zu groß, dass man einfach nicht tief fallen kann.
Ja, genau, das ist es.
Gibt es dann auch irgendwas, was man jetzt als normaler Bürger eigentlich dagegen tun kann, oder hat man da überhaupt gar keinen Einfluss drauf?
Einfluss auf die Qualität der Arbeit des Arztes hat man nie. Man kann sich immer darauf verlassen, dass 99% der Ärzte wirklich ordentlich arbeiten. Das kann man schon mal sagen. Da gibt es eigentlich kein Vertun. Die Ärzte arbeiten in der Regel alle gut. Aber es gibt eben einige der wenigen, die eine Häufung von Fehlern haben, und die müsste man im Grunde genommen ermahnen oder letztendlich auch unter Umständen entfernen. Das ist nun mal eine Sache, an der man vielleicht nicht vorbeikommt. Und dieses Thema, dass die Justiz grundsätzlich wegschaut, selbst in den krassesten Fällen, das ist ein ernstes Thema, mit dem man sich beschäftigen muss.
Und kann man auch Einfluss darauf nehmen, zu sagen, an die Justiz da irgendwie, also dass man sich da einbringen kann, dass man sagt, hey, es ist zwar gut, und dass ihr die Ärzte so schützt und dass ihr da auch was dagegen macht, dass eben keine unnötigen Klagen oder eben was, sage ich jetzt mal, nicht zureichendes eingeklagt wird, aber dadurch, dass das eben nicht geschieht, tun sich da doch einige Differenzen auf jetzt zur Qualität und zur, ja, ich sag mal, zum wirklichen Schaffen des Arztes.
Es ist so, dass auf die Richter, auf die Justiz ein ordentlicher Druck ausgeübt wird. Dann kommen sehr schnell die Ärztekammern, die Universität, das Ministerium, da kommen Weisungen, und in diesem Fall ist der Richter im Grunde genommen ziemlich überfordert. Eine andere Sache ist, dass natürlich Gutachter in speziellen Fällen, gerade in medizinischen Fällen, immer aus der Gruppe derer gewählt werden müssen, die, aus der auch der Beklagte stammt. Und damit ist ein Gutachten, das neutral ist, gar nicht zu erreichen, völlig ausgeschlossen. Und der Richter weiß das auch. Das weiß er sehr genau. Und das hilft letztendlich, ein Urteil zu fällen, von dem er genau weiß, dass es nicht echt und nicht wahr und nicht wirklich ist. Ne?
Wird dann eigentlich auch aktiv irgendwie was dagegen unternommen? Gibt es da auch Aktionen, die jetzt sagen, wir gucken, dass die Ärzte auch wirklich einen guten Job machen oder auch, dass sie nicht alkoholisiert sind, dass sie etc. etc.?
Ja, natürlich. Es gibt Qualitätskontrollen, Qualitätssicherung. Das sind alles Dinge, die ja schon erkannt sind und letztendlich gemacht werden. Ein Problem bei all diesen Mechanismen ist, dass sie auf bürokratischen Statistiken beruhen. Und solche können von der Basis weg immer getäuscht werden. Denn letztendlich wird das dokumentiert, was der ganz unten auch niedergeschrieben wird. Und das, was ich in meinem Operationsbericht, was ich in meinen Entlassungsbericht reinschreibe, muss nicht immer die Wahrheit sein. Und wenn das natürlich dokumentiert wird, dann kommt zum Schluss heraus, dass alle wunderbar gearbeitet haben. Das ist das Krisenproblem der Qualitätssicherungen in den Kliniken, ne? Wo alles irgendwie letztendlich vom kleinen, vom untersten Level weg geschönt ist. Ne?
Also es wird einfach von Anfang an dann schon angefangen zu
geschludert. Ja. Das ist einfach, ne, klar.
Gut, jetzt kam gerade eben das Stichwort Fakten. Ich würde sagen, wir machen kurz Musik und dann reden wir erstmal endlich mal über dein Buch. Und dann kommen wir nachher auch noch zum Themen Fakten an sich. Bleibt dran, die Plattform auf Radio Free FM. Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM, heute mit Max Leonhardt. Der hat sein neues Buch Bielers Dilemma herausgebracht und auch sein erstes und damit einen Skandal aufgegriffen, den des Ärztepfuschs. Über den Ärztepfusch im Allgemeinen haben wir gerade eben schon gesprochen. Also Grund genug, jetzt auch endlich mal an den Roman hier zu klemmen. Und da ist natürlich die erste Frage, wieso ein Roman und kein wissenschaftliches Buch?
Ein Roman ist für einen Künstler eine Möglichkeit, sich mit seinem Metier auseinanderzusetzen, also auch mit der Kunst der Sprache umzugehen. Ein wissenschaftliches Buch oder ein Skandalbuch in dem Sinne, wie es mehrere solche Bücher gibt, ist eigentlich zwar zielführend und möglicherweise ein besseres Geschäft, aber es macht auch keinen Spaß. Insbesondere nicht für einen Künstler, der eigentlich sein Leben lang sich der Kunst gewidmet hat. Deswegen habe ich es in einen Roman gepackt, und ich finde immer noch, dass gerade dieser Stoff, Recht und Gerechtigkeit, grandios für einen Roman passt.
Und auch kam da auch niemals so die Idee, gut, ich mache jetzt noch so ein beilegendes Wissenschaftsbuch, so mit hinterlegten Fakten noch mit dazu?
Nein, Nein, mir geht es im Grunde genommen gar nicht um irgendwelche Skandale, die tatsächlich passiert sind oder irgendwelche Persönlichkeiten, die ich mal gekannt habe. Die sind meistens relativ uninteressant, sondern um ein ganz grundsätzliches Problem, das es in unserer Gesellschaft eigentlich gibt und das totgeschwiegen wird, immer wieder mal aufgegriffen von der Presse und innerhalb von kurzer Zeit wieder verschwindet in der Versenkung. Und das sollte eigentlich diesmal nicht passieren.
Und deshalb auch ein Roman, um einfach das Thema dann noch näher zu bringen und dann auch mehr Leuten einen Zugang dazu zu verschaffen. Dann, was hat dann der Titel auf sich, Bielers Dilemma?
Es geht um einen Kommissar Bieler, der Schweizer ist und aus ganz gutem Grund, weil er als Schweizer ganz besondere Eigenschaften hat in unseren Vorurteilen, ist er eben besonders bürgerlich und besonders korrekt. Und einen so korrekten Schweizer kann man natürlich in ein großes Dilemma bringen, wenn er etwas tun muss, was eigentlich gegen seine Ehre des Polizisten ist. In so ein Dilemma bringe ich ihn mit dem Roman und das ist ganz essentiell für diesen Roman, deswegen auch dieser Titel. Das Buch ist im Grunde ein Buch über Recht und Gerechtigkeit und ein Psychogramm der Justiz und der Gesellschaft und nichts anderes.
Das heißt, der Bieler wird einfach damit konfrontiert, dass er in diesen Ärztepfusch da so mit reinrutscht, dass er damit Kontakt schließt.
Der Bieler ist ein Kommissar, der einen Mord aufdecken soll, wobei ich sagen muss, dass Bielers Dilemma kein Krimi ist, weil es fehlt komplett die Jagd oder das Räuber- und Gendarmspiel. Es geht gar nicht darum, wer ist der Mörder, sondern es geht darum, wer ist das Opfer. Und das ist das Opfer im Grunde genommen eher der Mörder und der Mörder eigentlich das Opfer. Eine sehr verquickte Angelegenheit und zum Schluss kommt der Kommissar in eine Situation, in der er entscheiden muss, ob er den Mörder tatsächlich verhaftet oder nicht. Und das ist ein Dilemma für ihn.
Ja, da bin jetzt auch ich hier erstmal ein bisschen baff. So grob umschreiben, die Handlung, um was geht's?
Es geht also darum, ein Chefarzt, Herzchirurg, wird in Zürich am Rande eines Kongresses ermordet und der Kommissar Bieler beginnt zu ermitteln. Es kommen zwei Top-Verdächtige in das Fadenkreuz der Ermittlungen. Es ist erstens mal der ehemalige Oberarzt des Professors, der inzwischen also ausgeschieden ist, und ein Geschäftsmann, dessen Frau die Geliebte des Professors war. Während der Recherchen kommt allerdings der Kommissar immer mehr darauf, dass dieser Professor eine dunkle Seite hatte, also doch Kunstfehler begangen hat und auch schon in die Mühlen der Justiz geraten war. Und so erweitert sich plötzlich auch das Spektrum der potenziell Verdächtigen, weil nun also ein Racheakt nicht unbedingt ausgeschlossen ist. Es ist einerseits eben der Professor Johannes Witte, der Chefchirurg, der dem Leser vielleicht als Ungeheuer erscheinen mag, aber im Grunde genommen eher ein Opfer seiner selbst ist. Eigentlich ist er selber ein Opfer seiner Unfähigkeiten, an denen er wirklich selber auch leidet. Und die anderen Figuren werden ebenfalls psychologisch sehr genau und minutiös beschrieben, um letztendlich auf dieses Ende hinzusteuern, bei dem dann, wie schon erwähnt, der Kommissar in ein ernsthaftes Dilemma gerät, in einen Konflikt mit sich selbst.
Das ist ja an sich ein sehr ernstes Thema. Du hast vorhin gesagt, da ist auch eine ordentliche Prise Humor drin. Wie kann man das eigentlich kombinieren?
Ich finde, dass Humor einer der wichtigsten Bestandteile der menschlichen Intelligenz sind. Und ein Buch, das ohne Humor auskommt, und das ist nun leider oft der Fall in unseren Romanen, ist für mich nicht vollständig. Ich finde immer, es fehlt etwas, wenn man nicht schmunzeln oder auch mal lachen kann. Auch bei einem durchaus ernsten Thema gibt es immer Dinge, die urkomisch sein können. Und ein längerer Roman, der ohne so etwas auskommt, ist für mich persönlich immer ein wenig ein Rudiment. Es fehlt wirklich eine ganz essentielle Sache.
Und wie viel Persönliches steckt dann in dem Roman? Wie viel von dir?
Eine ganze Menge persönlicher Erfahrungen natürlich in meinem Leben, von dem, was ich alles gemacht habe, was ich gesehen habe, was ich auch bei den Gutachten gesehen habe, letztendlich prägt ja auch ein Beruf einen Menschen. Und dass ein Roman ohne persönliche Erlebnisse oder ohne den persönlichen Hintergrund auskommt, ist einfach völlig ausgeschlossen.
Und gerade da wirst du ja auch ordentlich viel mit, nicht nur mit den eigenen Erfahrungen, sondern auch mit Fakten, Recherche und mit alledem zu tun gehabt haben. Vorhin ist kurz angesprochen worden, wie viele Leute eigentlich betroffen sind. Kannst du das vielleicht gerade nochmal wiederholen?
Naja, also 2014 wurde von der AOK ein Bericht herausgegeben, dass also 19.000 Patienten einen Ärztepfusch zum Opfer fallen, also tödlich, mit tödlichem Ausgang. Man kann davon ausgehen, dass es mindestens noch doppelt so viele sind, die dem entgehen und gerade mit einem ordentlichen Schaden davonkommen. Das ist also eine Zahl von fast, sagen wir, rund 60.000 Menschen und 60.000 Schicksale. Das ist eine Zahl von mehr oder minder einer mittelgroßen Stadt pro Jahr. Das ist keine Bagatelle mehr.
Und wie viel wird dann davon überhaupt aufgedeckt von diesen?
Aufgedeckt werden relativ wenige. Es gibt nicht sehr viele, die also klagen. Die Klagen gehen in der Regel auch nicht gut aus für die Patienten. Man sagt von den sehr vielen Prozessen, die da ankommen, werden 4% etwa reguliert zugunsten der Patienten von den Versicherungen und von den Gerichten. Es sind aber meistens eben Zivilprozesse. Strafprozesse sind eine absolute Rarität.
Warum sind die eine Rarität? Wegen wieder den Absprachen von vorhin?
Wegen oder? Der Absprachen. Letztendlich werden die meist im Vorfeld schon abgeschmettert. Und wenn, dann kommt das zu einem Prozess, bei denen ich manchmal sogar als Zeuge zugegen war und wo dann also ein Gutachter auftaucht, der das Blaue vom Himmel runterschwindelt. Und letztendlich jeder weiß, dass das so ist. Und alle nicken und zum Schluss wird das Urteil gefällt und die Patienten humpeln dann halt weg und sind eigentlich sehr enttäuscht, zu Recht.
Traut sich dann auch keiner von den anderen Ärzten da was auszusprechen?
Nein, ganz gewiss nicht. Weder hat noch eine Karriere vor sich.
Also die könnte man
der Einzige,
sich
der also sozusagen etwas sich traut zu sagen oder getraut hat zu sagen, war ich, weil ich hatte keine Karriere vor mir in diesem Bereich. Ich war einer, der letztendlich ausscheiden wollte und dementsprechend kam auch letztendlich der Spiegel zu mir und wollte von mir irgendwie die Wahrheit hören oder da kamen Patienten zu mir und wollten von mir Hilfe, ganz klar. Von anderen kann man das nicht erwarten, weil sie ihre eigene Karriere letztendlich aufs Spiel setzen.
Wäre dann der Druck von den anderen Ärzten und den Kammern so groß ist?
Ja. Absolut.
Also das heißt, man könnte eigentlich, wenn man wollte, aber geht nicht.
Es ist so, dass es gibt einen Fall, der uns doch ziemlich allen gezeigt hat, wie es auch gehen kann. In einer Universität war ein Universitätsprofessor, der betrunken operiert hat. Das war bekannt allen. Und irgendwann einmal haben dann zwei Oberärzte eine Anzeige erstattet. Die sind dann rausgeflogen und der Professor blieb im Amt.
Hui. Wow. Dann würde ich sagen, bevor wir die nächste Musikpause machen, kurz zusammengefasst die Aussage deines Buches.
Die Aussage meines Buches ist, dass in den Fällen, wo es ein krasses Missverhältnis zwischen den Leistungen eines Arztes und den Anforderungen gibt, die Institutionen nicht wegschauen dürfen, sondern sich, wenn sie wegschauen, einer unterlassenen Hilfeleistung sich schuldig machen. Und das ist an sich ein Verbrechen.
Die Plattform bei Radio Free FM 102,6 mit Max Leonhardt mit seinem neuen Buch Bielers Dilemma. Wir haben gerade schon über die Handlung gesprochen, über das Buch an sich, warum der Titel und bei deinem Werdegang. Und ich kann mir auch vorstellen, im Buch an sich spielt ja Ulm doch auch eine Rolle und hat da bestimmt auch eine Bedeutung oder einen Bezug.
Ein Teil meiner Erfahrungen, die ich machen konnte, hat sicherlich mit Ulm einen direkten Bezug, obwohl das nicht direkt mit irgendwelchen Personen zu tun hat, sondern also Abläufe, wie sie in der Justiz, der Gesellschaft, den Ministerien, mit der Fakultät abgelaufen sind, das sind Dinge, die mich tatsächlich damals und auch heute noch erschüttern, muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe einiges gesehen, auch außerhalb von Ulm, was jetzt nicht direkt mit Ulm zu tun hat, was ähnlich gelaufen ist. Aber so ein hautnah habe ich es nie erleben müssen. Und ich wäre eigentlich froh gewesen, wenn ich es nicht gesehen hätte. Es hat mich einige Zeit belastet und ich bin tatsächlich froh, irgendetwas Künstlerisches machen zu können, das auch vielleicht Abhilfe schaffen kann bei diesen Missständen, die ich selbst persönlich als untragbar empfinde.
Gibt es da irgendwelche Schlagworte, die du sagen kannst?
Direkt Bezug auf Ulm ist im Grunde genommen nur das, was mich wirklich erschüttert hat, das Verhalten aller Institutionen, nicht der Medizin selber. Denn das geht ziemlich außen vor. Was so passiert in einer Klinik, ist eines. Was die Gesellschaft daraus macht, ist etwas Offizielles. Das ist kein Versagen eines Einzelnen. Das ist ein Versagen einer ganzen Gesellschaft, einer ganzen Gruppe. Ein ganz bewusstes Versagen. Und das ist nicht tolerabel. Dass sich jemand selbst schützt, weil er unfähig ist, das mag eines sein. Aber dass eine ganze Gesellschaft zusammenhält und jemand und eine Institution beschützt, die nicht tragbar ist, das ist nicht akzeptabel. Auf keinen Fall.
So, wie komme ich jetzt den Übergang rüber zur Lesung? Ich mache es jetzt einfach mal so hart. Es steht demnächst eine Lesung an, am 27.04. Und jetzt allgemein eine Lesung bei so einem ernsten Thema und das vor allem ja auch humorvoll teilweise aufgearbeitet worden ist. Wie sieht dann da so eine Lesung aus? Weil ich kann mir da gut vorstellen, dass es nicht nur vorne stehen und einfach mal ein Kapitel runterlesen.
Ja, ganz richtig. Ich werde natürlich eine Einführung in das Buch halten und die Hintergründe beleuchten, das ist klar. Also die einzelnen Charaktere, auch die Form, die sprachliche Form des Buches erläutern, wie es überhaupt zu so einem Text kommt. Und dann werde ich ganz besonders hier in Ulm ganz speziell aus dem Kapitel 19 lesen. Das Kapitel 19 hat tatsächlich ein bisschen was mit Ulm zu tun, mehr zu tun als eigentlich der restliche Roman. Und ich glaube, dass das sehr viele Besucher interessieren wird. Es geht da immer noch um grundsätzliche Dinge und nicht unbedingt um alte Geschichten, die eigentlich niemanden mehr interessieren sollten. Ich verspreche jedenfalls allen, die sich aufraffen können, zu dieser Lesung zu kommen, dass sie auf ihre Kosten kommen und nicht unzufrieden nach Hause gehen werden. Es wird einiges an Staub aufwirbeln, da bin ich mir ganz sicher. Und zu Recht. Und ich glaube, dass sich sehr viele Gedanken machen werden über das, was so geschehen kann hinter den Kulissen, ohne dass man davon etwas erfährt.
Was geht es ganz genau jetzt explizit in Kapitel 19?
Im Kapitel 19 geht es also um eine fiktive Geschichte in diesem Roman, in dem einer der Beschuldigten, der Dr. Rigoni, der inzwischen Schriftsteller geworden ist, was man denken könnte einen Bezug sozusagen zum Autor haben, eine fiktive Geschichte schreibt über ein Fehmegericht, das abgehalten wird über den Professor in Abwesenheit des Beschuldigten. Und hier werden Leute auftauchen, die auch ein Plädoyer halten gegen und zugunsten des Professors. Und das wird sehr interessant werden, was sie vorbringen und wird einiges beleuchten, was natürlich auch mit einem gewissen Einschränkungen natürlich mit Ulm zu tun haben wird.
Und wann und wo ist jetzt die Lesung genau?
Die Lesung ist am 27., also Donnerstag, den 27. April um 20 Uhr bei der Buchhandlung Herwig am Münsterplatz.
Und da kann man dann einfach vorbeischauen und sich da mal drüber informieren lassen?
Da kann man vorbeischauen. Ich glaube, es kostet einen Eintritt, soweit ich weiß, von 10 Euro. Dann ist das im ersten Stock. Und ich hoffe, es sind sehr viele Leute da und interessierte Presse ganz sicher. Und es kann sicherlich viel Spaß haben, also, da bin ich sicher.
Dann natürlich wäre es jetzt auch schön, ich weiß nicht, ob es jetzt Kapitel 19 sein wird, aber wenn wir mal kurz was hören könnten aus dem Buch.
Ja, das ist kein Problem. 19 jetzt nicht, weil es ist sicherlich zu lange und wenn ich da anfange zu lesen, dann werden wir wahrscheinlich um 7 Uhr abends auch noch nicht fertig sein.
Gut, aus welchem Kapitel?
Das ist das erste Kapitel, beginnt also vorne schon gleich nach dem Prolog und heißt hier, erste Kapitel. Einige, die das Opfer besser gekannt hatten, Bekannte und Kumpel aus früheren Zeiten, sagten später, als sie von der Polizei befragt wurden, er sei in den letzten Tagen stiller gewesen als sonst, ungewöhnlich introvertiert, verschlossen und anders, als man es von ihm gewohnt war. Irgendwie verloren habe er gewirkt, sagten sie, und er habe sich nicht so recht an der Unterhaltung beteiligen wollen, sei oft geistesabwesend daneben gestanden, mehr als üblich isoliert, nachdenklich und zerstreut. Andere wollten auch eine gewisse Ängstlichkeit bemerkt haben, sagten, es sei nicht so auffällig gewesen, dass sie sich gleich Gedanken darüber gemacht hätten, aber jetzt, im Lichte der schrecklichen Begebenheit, würden sie sich noch gut daran erinnern, wie fahrig und beunruhigt er gewirkt habe. Und blass, ziemlich blass sei er gewesen. Daran könnten sie sich noch gut erinnern. Jedenfalls wusste niemand etwas Genaues. Was da geschehen war, schien unfassbar. Alle zeigten sich bestürzt. Natürlich. Sie fanden das Verbrechen ungeheuerlich und waren fassungslos. Betroffenheitsrhetorik am nächsten Morgen. Was man so sagt, wenn man mit einer Situation konfrontiert wird, auf die man nicht vorbereitet sein kann, weil sie eigentlich nur im Film vorkam und nicht im wirklichen Leben. Oder woanders vielleicht, aber nicht hier in Zürich und in den eigenen Reihen. In den Bronx oder im Bahnhofsviertel von Berlin, in den Hafengassen von Rotterdam, wo ein Gewaltverbrechen, wie man hört, nicht so selten vorkam, aber nicht in einer solchen Stadt, die Sicherheit, bürgerliche Rechtschaffenheit und Ordnung ausstrahlte. In einer Stadt, in der ein Verbrechen wahrscheinlich an sich schon ungewöhnlich war und an einer hochgestellten Persönlichkeit vollkommen unvorstellbar schien. Zumindest ein Gewaltversprechen dieser Art. Die Bestürzung darüber war jedenfalls groß. Professor Johannes Witte, Chef der herzchirurgischen Abteilung der Universitätsklinik Köln, war ermordet worden. So erzählte man sich und so stand es in der Zeitung. Auf welche Weise, wusste niemand genau. Und es kursierten die unterschiedlichsten Gerüchte darüber. Auf geistliche Weise jedenfalls, da war man sich sicher. Und heimtückisch. Als ob es möglich gewesen wäre, ihn auf freundliche und nicht heimtückische Weise zu ermorden. Wie jeder von uns wurde natürlich auch Professor Witte nicht von allen seinen Zeitgenossen gemocht. Gewiss nicht. Doch niemand war in der Lage, sich vorzustellen, wer ihn so sehr gehasst haben könnte. Man sah sich an, rätselte. Gerüchte waren im Umlauf, wurden von einem zum anderen getragen. Nichts Konkretes. Gerede ohne Bedeutung. Man schüttelte den Kopf und war sprachlos. Trotz aller Vermutungen und angeblichen Beobachtungen war eines sicher. Die Ereignisse warfen nur selten deutliche Schatten voraus. Sie taten es nicht, da die Zukunft undurchdringlich und nicht voraussehbar ist. Und so war auch jener Donnerstag im April, der letzte im Leben des Professors, wie jeder andere. Und nichts ließ darauf schließen, dass gerade an diesem Tag etwas geschehen würde, was für einiges Aufsehen sorgen musste. Der Himmel war zum ersten Mal in diesem Jahr vom frühen Morgen an strahlend blau und nach einem schneereichen Winter und einem nasskalten Frühlingsanfang sah es so aus, als würde dies der erste wirklich warme Tag in diesem Jahr werden. Wenn dieser Tag in irgendeiner Weise besonders war, so nur, weil er besonders schön war und makellos bis zum Abend. Im Kongresshaus fand der Jahreskongress der Deutsch-Österreichisch-Schweizerischen Gesellschaft der Herzchirurgen statt, diesmal in Zürich und nicht in Bonn, wo er sonst meist abgehalten wurde. Eine Hommage an die Schweizer Kollegen und die schöne Stadt am Zürichsee, in der man gerne ein paar Tage verbrachte und die genügend Abwechslung für das Damenprogramm bot, was bei Kongressveranstaltungen nicht unwichtig war. Professor Witte hielt in den Vormittagsstunden einen Vortrag im großen Konferenzsaal und die PowerPoint-Präsentation mit ihren bunten Statistiken über Operationszahlen und die Tabellen mit den Ergebnissen waren beeindruckend. Die Bilanz glänzend und kaum jemand im Auditorium mit Ausnahme einiger Jungassistenten, die über die Gepflogenheiten der medizinischen Wissenschaften noch nicht so gut Bescheid wussten, nahm die gezeigten Zahlen für bare Münze. Denn jeder wusste, wie sehr zugunsten besserer Ergebnisse bei allen wissenschaftlichen Arbeiten ein wenig geschönt und gemogelt wurde. Doch das tat dem Vortrag keinen Abbruch. Schließlich war das ganz allgemein üblich und damit auch völlig legitim. Natürlich, manch einer der Patienten mag sich im Jenseits verwundert die Augen gerieben haben, wenn er bemerken musste, dass er, wenigstens in der Statistik, gar nicht verstorben, sondern genesen war und nun ein fröhliches, virtuelles Leben führen durfte. Aber die Auferstehung fand in den wissenschaftlichen Publikationen nicht erst am jüngsten Tag statt. Und so handelte es sich im Grunde nur um ein nettes Gesellschaftsspiel zwischen Gleichgesinnten in angenehmer Umgebung, bei dem die Autoren ihrer Kreativität etwas freien Lauf ließen, was jeder wusste und daher niemandem wehtat. Die Resultate aus Köln konnten sich jedenfalls sehen lassen. Der Applaus war verhalten. Professor Witte verließ die Bühne, machte einem anderen Redner Platz, setzte sich ins Auditorium, hörte eine Weile zu und langweilte sich. Auch dieser Vortrag brachte wenig Neues. Schöne Bilder, eine glänzende Präsentation der Klinik und deren Leitung, Selbstdarstellung auf gekonnt hohem Niveau, geläufig und bewährt in ihrer steten Wiederholung. Er gähnte und verließ nach kurzer Zeit den Saal. Wenig später wurde Witte an der Bar gesehen. Schon am frühen Morgen war er etwas zerknittert im Kongresszentrum aufgetaucht. Die Tränensäcke unter den Augen waren nicht zu übersehen und er war sichtlich blass im Gesicht. Vielleicht war es das, was viele bemerkt hatten. Er sah müde und abgeschlagen aus, doch dies ließ sich leicht erklären, denn am Vorabend war er mit zwei Kumpels aus alten Zeiten im Restaurant Orsini gewesen und dann an der Hotelbar des Marriott versackt. Sie hätten zusammen einen durchaus entspannten Abend verbracht, gaben seine Freunde später zu Protokoll. Witte habe zeitweise gelöst gewirkt, manchmal vielleicht auch etwas einsilbig oder nachdenklich. Das sei durchaus möglich, darauf habe man nicht so geachtet. Sie hätten viel getrunken, Mixgetränke und Wodka, zu viel jedenfalls, ganz besonders Witte, der an sich durchaus trinkfest gewesen sei, aber an jenem Abend doch die Kontrolle verloren habe. Professor Witte war, darüber gab es kaum Meinungsverschiedenheiten, eher ein Außenseiter in der Liga der Herzchirurgen. Obwohl Chef der renommierten Kölner Herzklinik, einer großen Abteilung mit beeindruckenden Operationszahlen und vielen Mitarbeitern, hatte er nie zu den inneren Zirkeln der Macht gehört, hatte sich mit ungeschickten Intrigen Feinde gemacht, sich mehrfach auf die falsche Seite geschlagen, Flagge gezeigt, wie er es nannte, und war dann allein dagestanden, nachdem all seine Mitstreiter sich noch im rechten Augenblick der mächtigeren Seite zugeschlagen hatten. Er war ein ungeschickter Spieler im Machtgefüge der herzchirurgischen Gesellschaft, blauäugig und leichtgläubig, und er hatte Unarten, die er nicht ablegen konnte, weil er sich ihrer nicht bewusst war, konnte sich in Gesellschaft nicht sicher bewegen, war geheimt, sein Benehmen war ungeschliffen, verriet seine Herkunft. Und er hatte keine so engen Vertrauten, keine wirklichen Freunde, die ihn auf seine Fehler hätten aufmerksam machen können. Nur gute Kumpel, Mitarbeiter aus früheren Jahren, denen er an sich gleichgültig war.
Ja, dann wird man doch gleich mal richtig in das Thema eingeleitet da, was einen da erwartet zur Lesung. Allgemein, wenn man jetzt deine Updates checken will, wann du demnächst wieder was lesen wirst oder wo überhaupt, wie erreicht man dich da am besten? Homepage, Facebook?
Auf meiner Homepage. Unter Max Leonhardt bin ich jederzeit erreichbar.
Wie lautet die Homepage?
Die Homepage ist www.max-leonhardt.de, ja genau.
Gut, da erreicht man dich dann einfach und da sieht man dann auch, wann das nächste ist,
da, ganz normales Programm. Da wird dann alles aufgeschrieben, wann die nächsten Lesungen sein werden. Die gehen jetzt demnächst also wahrscheinlich durch ganz Deutschland.
Und auf jeden Fall auch mit einem Stopp hier in Ulm am Donnerstag, den 27.04. um 20 Uhr bei Herwig am Münsterplatz. Denn da gibt's eine Lesung und wahrscheinlich noch ein bisschen länger als jetzt gerade eben hier von Max Leonhardt aus seinem Buch Bielers Dilemma. Dann sag ich vielen, vielen Dank für das Gespräch und auch für die Vorlesung hier, dass man hier gleich mal einen Geschmack bekommen hat. Es erwartet euch auf jeden Fall am 27.04. Ich denke mal, das kann man ruhig sagen, mehr als nur eine Lesung, sondern da ist eine Diskussion inklusive und einiges an Stoff auch noch so mit dabei. Also ich denke mal, da wird nicht nur der Max vorne hocken und euch da ein paar Worte um den Kopf werfen, sondern da kann auch diskutiert werden. Das Buch Bielers Dilemma, das gibt's natürlich auch zum Kaufen und genau, mehr als ein Roman und mehr als nur Ärztepfusch. Bielers Dilemma, das Buch von Max Leonhard. Das war's mit der Plattform. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann demnächst wieder. Max Leonhard zu Gast und moderiert hat Dominik Köstler.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.